Schmecken ist ja was Wunderbares, aber unser Geschmackssinn hat uns manchmal auch mehr im Griff, als wir das möchten, wenn wir den Heißhunger bekommen nach Süßem und Fettigem zum Beispiel. Andererseits bewahrt er uns aber auch vor Ekligem oder Giftigem. Wie funktioniert dieses Schmecken eigentlich? Darüber reden wir heute in unserem Tagesthema. Und ich fange jetzt mal von vorne an, da nämlich, wo unser Hauptsinnesorgan, die Zunge, entsteht und der Geschmack geprägt wird als Baby, als Kind, sogar als Embryo, schon während der Schwangerschaft. Soll sich entscheiden, was wir mögen und was nicht. Die Frage an Mathilde Kersting vom Forschungsinstitut für Kinderernährung der Uni Bonn. Wie funktioniert denn das genau?
Das funktioniert so, dass das Ungeborene im Mutterleib mit Geschmacksstoffen aus der Ernährung der Mutter, aber das Fruchtwasser schon in Berührung kommt und dort schon diese Geschmacksstoffe wahrnimmt. Und das setzt sich dann fort, wenn das Baby gestillt wird, über die Muttermilch. Auch in die Muttermilch gehen Geschmacksstoffe aus der Ernährung der Mutter ein.
Also wenn ich so viel Fisch und Blauschimmelkäse schon in der Schwangerschaft esse, dann wird mein Kind einen Sinn für Pikantes entwickeln.
Das ist jetzt sicherlich eine übertriebene Interpretation. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass das tatsächlich funktioniert. Ob das mit allen Lebensmitteln funktioniert, das würde ich eher in Frage stellen. Und die Frage ist auch, wie stark muss der Eindruck sein? In welchen Mengen, wie häufig muss die Mutter dieses Lebensmittel essen, damit es prägend wirkt? Aber biologisch funktioniert es so.
Es gibt ja auch Kinder, die zum Beispiel nicht gestillt werden. Da können Sie also klare Unterschiede feststellen?
Wir selber nicht, aber in der Literatur gibt es Studien, die zeigen, dass Babys, die gestillt worden sind, zum Beispiel die Breie, die sogenannte Beikost, lieber essen und auch neue Lebensmittel lieber mögen, besser akzeptieren als Babys, die nicht gestillt worden sind. Also auch da kann man zeigen, dass diese geschmackliche Variabilität anscheinend auch längerfristige Auswirkungen hat.
Macht es denn Sinn, wenn ich meinem Baby schon recht früh eben ausgefallene Dinge gebe, damit es eben einen variablen Geschmack entwickelt?
Das macht durchaus Sinn. Da gibt es auch Studien, die das im Rahmen der Beikost zeigen, also die ersten Breie, die die Babys bekommen im Alter zwischen 4 und 6 Monaten. Und je variabler die Mutter dort die Gemüse einsetzt, zum Beispiel zügig abwechseln zwischen Karotte, Gurke, Tomate, Blumenkohl, umso lieber mögen die Babys später neue Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch oder Fisch.
Jedes Kind ist ja eindeutig scharf auf Süßigkeiten. Das kann man wirklich insgesamt, glaube ich, pauschal sagen. Woher kommt das?
Das ist angeboren, schon Neugeborene. Wenn man denen verschiedene Wässer mit verschiedenen Geschmacksrichtungen auf die Lippen träufelt, dann reagieren die mit unterschiedlichen Gesichtsmimiken. Und bei süß reagieren sie ganz entspannt und ganz freundlich. Und bei bitter reagieren sie genau andersherum. Das kann man dadurch erklären, dass das praktisch ein Schutz ist, als wir noch Jäger und Sammler waren, vor Lebensmitteln, die möglicherweise giftig sind, weil Früchte, Gemüse, die giftig sind, eher bitter schmecken, aber süße Lebensmittel, also süße Gemüse oder süße Früchte sind fast nie giftig.
Und ist es auch klug, dann dem Kind das Süße so lange wie möglich vorzuenthalten, damit es nicht gleich von Anfang an so einen Gieper darauf entwickelt?
Also es macht keinen Sinn, dem Kind das Süße vorzuenthalten, weil es ja irgendwie biologisch schon darauf geprägt ist. Es macht Sinn, dass man dem Kind in Maßen Süßes gibt, nicht übertrieben, weil man auch weiß, dass wenn die Kinder sehr viel Süßes bekommen, sie dann auch das stark Süße mögen. Wenn sie aber nur moderat Süßes bekommen, sie dann auch beim Süßen eher zurückhaltend sind. Natürlich ist jedes Kind ein Individuum und das trifft nicht auf alle Kinder eins zu eins zu, aber die Strategie ist in jedem Fall sinnvoll, Süßes moderat einzusetzen. Weil wenn man die Kinder komplett von dem Süßen zurückhält und sie bekommen dann tatsächlich Süßes, dann kann es sein, dass sie überreagieren.
Sie sprechen schon gerade das Individuum an. Wenn wir zum Beispiel Geschmackssache sagen, ja, dann meinen wir ja eigentlich auch eine individuelle Entscheidung, die eigentlich auch nicht mehr zu ändern ist. Stimmt es denn, dass der Geschmack ab einem bestimmten Zeitpunkt auch feststeht und nicht mehr zu ändern ist?
Also je jünger die Kinder sind, umso eher kann man den Geschmack noch beeinflussen. Je länger man sich an bestimmte Geschmäcker gewöhnt hat, umso schwerer sind die wieder abzustellen.
Deswegen, also dieses Wort von alle 7 Jahre ändert sich der Geschmack, das ist Quatsch.
Das habe ich noch nie praktisch durch irgendwelche Studien belegt gesehen. Das hat was mit dem Alter, auch vielleicht bei den Jugendlichen, mit der Peer Group zu tun. Da ändern sich natürlich auch mal die Interessen und was die Mitglieder in der Gruppe essen. Das möchte ich auch gerne essen, aber dass es alle 7 Jahre sein soll, ist mir nicht bekannt. Gibt es auch keine Begründung dafür.
Im Lokal gibt es ja den berühmten Kinderteller, ja, also Spaghetti oder Schnitzel, alles so eher ungesunde Sachen. Ist das sozusagen eine Reaktion auf den Geschmack der Kinder oder ist das eine gesellschaftliche grundsätzliche Idee, die dann rückwirkend den Geschmack auch prägt?
Also meine Interpretation ist, dass es einfach ein Zugeständnis an das, was Kinder gerne mögen, damit die Eltern und die Kinder zufrieden sind. Ich würde schon den Versuch wagen, dass man in diese Standardmenüs, wie Sie gerade schon beschrieben haben, mit Schnitzel und Pommes frites, dass man da auch mal Gemüse oder auch mal Salat dazu gibt, in kleinen Mengen. Und wenn die Kinder das sehen, die Eltern möglicherweise positiv reagieren, könnte es ja sein, dass die Kinder das mal probieren mögen. Und nur durch Angebot in angenehmer Umgebung lernen Kinder auch neue Dinge lernen.
Also von Erziehungsstrategien halten Sie nicht zum Beispiel, du isst erst das Gemüse und danach kannst du auch das andere haben?
Davon halte ich überhaupt nichts, weil das genau kontraproduktiv ist. Kinder lernen, Lebensmittel zu mögen, nur dann, wenn sie in angenehmer Umgebung angeboten werden. Und auch regelmäßig immer wieder, ohne zu drängen. Mit dem Drängen erreicht man genau das Gegenteil.
Das ist de facto so. Also mein Vater hat immer gesagt, es wird alles probiert, was auf den Tisch kommt. Mit dem Ergebnis, dass ich bei Gorgonzola oder Krevettencreme dann fast Würgereiz bekommen habe. Also da würden Sie sagen, immer im Prinzip dem Kind das selber überlassen.
Dem Kind das in Maßen selber überlassen. Also die Eltern haben schon eine Aufgabe, dem Kind Lebensmittel anzubieten, die insgesamt vernünftig sind und insgesamt einer empfehlungsgerechten Kost entsprechen. Aber man kann dem Kind dann schon eine gewisse Auswahl erlauben und Kinder müssen nicht jedes Lebensmittel mögen. Wenn Kinder bestimmte Präferenzen haben, zum Beispiel bei Gemüse oder bei Obst, da kann man natürlich diesen Präferenzen in gewissem Umfang entgegenkommen und nicht dauernd die Lebensmittel anbieten, die das Kind partout nicht mag.
Das sagt Mathilde Kersting vom Forschungsinstitut für Kinderernährung der Uni Bonn. Und wir hören also, man kann schon was tun, man kann schon versuchen zu beeinflussen, aber wesentliche Geschmacksprägungen, die entstehen sogar schon während der Schwangerschaft und in der Stillzeit.